Dennoch, wenn du deine Aufmerksamkeit auf es lenkst, bewirkt es in dir Liebe, Frieden, Bewusstheit, Glückseligkeit, Gelassenheit. Du magst es nicht wahrnehmen, aber es geschieht. Deine Natur ist als einziges. Es gibt kein zweites, es gibt nichts außer ihr. Ja, wir kommen zum Satsang. Was ergibt sich aufgrund der Hinweise bezüglich dessen, was deine Natur ist, in Bezug auf das, was du bist, als diese persönliche Erscheinung, als diese Form, angefüllt mit allen möglichen Formen von Ausdruck und Interpretationen davon? Da hätten wir die Unbeständigkeit, da hätten wir Auftauchen und wieder Abtauchen, also die Kontroverse oder den Konflikt mit dem, was Leben und Tod ist. Also die absolute Rastlosigkeit und Bewegung, ständige Bewegung, ständig der Versuch, sich irgendwohin zu orientieren und eine scheinbare Distanz zu überbrücken, Trennung zu leben und in der Idee, sie zu leben und sie zu versuchen aufzuheben, jeweils nicht damit zurechtzukommen. Es ist eine Erfahrung, das Selbst ist keine Erfahrung und daher kann auch eine Persönlichkeit keine Erfahrung seiner Natur machen, denn es gibt da keinen Unterschied. Für eine Erfahrung braucht es eine Distanz, eine Form von Bewegung oder Aktivität, Aber da das identisch ist mit dem, was du bist, ist es nicht möglich, davon eine Erfahrung zu machen. Und da das Selbst keinerlei Eigenschaft hat, bist du die Erfahrung. Bist du die Interpretation von dem, was das Selbst ist. Für den Fall, dass du überhaupt eine Kenntnis davon hast. Aber da geht es dir nicht anders als dem Selbst, was ja auch keine Kenntnis von sich hat. Aber wie wir gesehen haben, vielleicht auch gemerkt, wir haben eine Ahnung davon. Wir wissen, wer wir sind, auch wenn wir es nicht glauben. Es ist für uns so selbstverständlich, dass uns das in unserer bewussten Form von Erleben einfach entgeht. Aber allein die Tatsache, dass wir Leid empfinden und uns als leidvoll empfinden, weist ja darauf hin, dass wir uns eigentlich einer Qualität bewusst sind, die jenseits von Leid ist, sonst würde uns das Leid gar nicht stören. Es würde uns gar nicht tangieren und es wäre unser ganz selbstverständlicher, alltäglicher, normaler Ausdruck. Und dann gäbe es ja auch keine Suche nach irgendwas, alles wäre perfekt. Das ist es ja aber auch schon. Ja. Aber nicht nach der Vorstellung, die eine Ich-Idee hat, dass sie eben getrennt ist von sich selbst. Oder eine Qualität lebt, von der sie denkt, sie ist wahr, aber auch wenn sie es nicht bewusst weiß, dennoch im Unterbewussten auch daran zweifelt. Und das ist eine weitere Eigenschaft dieser Ich-Idee, dieser Zweifel, diese ständige Ungewissheit. Was lebe ich und was ist davon wahr? Dann hat natürlich diese persönliche Identität die Idee, dass es mit seinen Vorstellungen sich etwas kreieren kann, was eben dieses Leid, was auftaucht in der Nichtkenntnis von sich selbst, eben in einem auslöst. Dass es sich alternative Realitäten erschafft. Also ständig in Vorstellungen lebt, die, wenn sie sich dann verwirklichen, die Idee in der Persönlichkeit auslösen oder auch das Gefühl, oh, das ist prima, ich bin ja glücklich. Weil ich habe ja die Vorstellung, wenn ich dieses, jenes habe oder nicht habe oder nicht davon betroffen bin, von dem andere möglicherweise betroffen sind, wie Krankheiten und irgendwelche Umstände von Trennung der Partnerschaft oder Verlust von Eigentum und so weiter. Wenn ich davon nicht betroffen bin, dann geht es mir gut. Das sind alles Vorstellungen. Das Leben tut, was es tut. Und die Person interpretiert es. Und die Interpretation selbst ist nicht basierend auf der Persönlichkeit, weil die Persönlichkeit selbst nicht bestimmt, was sie tut. Und das ist das Verrückte. Das ist eine Fiktion, die Idee hat, dass sie existiert. Und bestimmt, was sie tut. Und sogar noch bestimmt, es ist ja auch noch die Idee, die existiert ja auch in der persönlichen Sphäre, dass eine fiktive Person vor ihrem Leben sogar noch bestimmt, was sie in diesem Leben erleben will, aber es hinterher komplett vergessen hat und zweifelt danach sucht, welchen Sinn das geben mag, zu existieren. Also alles Fragen, wir könnten auch sagen, eine Persönlichkeit ist eine einzige, scheinbar lebendige Frage. Und das bedeutet, sie ist in einem ständigen Defizit. Eine Frage bedeutet, sie sucht ja nach einer Lösung. Solange die nicht da ist, ist man unzufrieden. Also ist das Prinzip, eine Person zu sein, unzufrieden zu sein. Und das Interessante ist, dass die persönliche Struktur auch darauf besteht, unzufrieden zu sein, weil sie sich als erstes oder relativ früh so erfährt und das dann für sie das Bekannte ist und sie sonst nichts hat, außerdem, bevor sie nicht Kenntnis hat von ihrer selbst als eine Alternative, glaubt sie das und hält sich für wahr als das, was schräg ist und Leid erzeugt und wird dann aber auch verteidigt gegen die Natur, gegen die eigene wahre Natur wird das verteidigt. In dieser Position ist sie, deswegen sind wir ja auch hier im Satsang, um zu schauen, welche Lösung gibt es dafür, diese Fragen zu lösen oder zu beantworten. Aber manchmal ist es erstaunlich, dass ganz viele Menschen nicht glauben, dass sie Fragen haben. Dabei sind sie eine lebendige Frage. Nichts weiß man sicher. Nichts ist wirklich gewiss. Keine Ahnung. Aber besser nicht daran rühren, weil sonst öffne ich mich wieder dieser Energie oder diesem Gefühl, dass ich nicht weiß, was ist. Aber ich suche mir jetzt mal was aus und dann lebe ich genau das und halte dran fest. Und dann habe ich zumindest nicht die Ungewissheit, egal was es sein mag. Ganz so läuft es nicht, aber in etwa so. Es läuft ja immer nach den Eigenschaften, die wir haben und den Dingen, die wir dann bevorzugen in Form von Erfahrungen oder Fiktion, was auch immer. Aber haben wir Fragen, haben wir auch die Antwort. Das ist das Spannende. Hätten wir die Antwort nicht in uns, hätten wir auch die Fragen nicht. Und das bedeutet, du kannst dir deine Fragen selber beantworten. Stell sie dir und du bekommst die Antwort. Es sei denn, es ist eine halbherzige Frage. Eine halbherzige Frage oder eine beinahe Nicht-Frage bekommt eine halbherzige Antwort oder eine beinahe Nicht-Antwort. So ist die Lage. Also, hast du wirklich vor, eine Antwort auf deine Frage zu bekommen? Bekommst du sie. So wie das Kleine, wenn es nur richtig schreit, nur richtig etwas will, es auch bekommt.
Naja, wenn es glückliche Eltern hat, dann ja.
Nein, wenn es wirklich will, bekommt es das. Es ist nicht von den Eltern abhängig. Die Eltern spiegeln dir, dass du nicht daran glaubst, dass du das, was du zu wollen meinst, nicht wirklich total willst. Weil wir haben ja gesehen, es gibt immer auch einen Widerstand gegen das, was man meint zu wollen. Sonst bekäme man es. Das heißt, es ist wahr, was gesagt wurde, ist die Frage 100%, will das Kind das 100% und total kriegt es das auch. Es kann noch so schreien, aber letzten Endes eine Energie haben, die besagt, aufgrund der Eigenschaften, naja, also ich will es ja, aber einerseits will ich es auch nicht, ich will auch nicht versorgt werden, weil ich habe das Thema, dass ich nicht versorgt bin. Dann passiert genau das. Aber totales Wollen, total die Frage oder totaler Einsatz dafür gibt dir das Resultat. Also es ist niemals jemand im Außen, der das verhindern könnte. Die Eltern bewirken nicht unsere Prägung, sie machen sie nur sichtbar. Sie sind Erfüllungsgehilfe für das, was das Kind ausstrahlt und was sie selber dazu sind, in Resonanz dazu.
Dann sind ja auch ganze Generationen in der Zeit im Dritten Reich und danach, wo noch so üblich war, Babys schreien zu lassen.
Ja.
Oder dass Babys im Krankenhaus den Müttern entrissen wurden,
erst yes.
mal eine Woche lang. Stationen,
ja.
Da schrien 100 Babys.
Yes, sind Frau Generationen. Generationen, in denen auch der Widerstand war oder das Defizit. Und wie drückt es sich aus? Wie macht man eine Erfahrung, wenn man energetisch jemand ist, der etwas verweigert, von dem er auf der bewussten Ebene glaubt, dass er es möchte, indem sich die Energie so ausdrückt und die Eltern darauf natürlich in der entsprechenden Weise reagieren? Die Eltern sind ja auch so, wie soll man sagen, zurechtgemacht oder so ausgestattet, dass sie genau das bedienen. Denn niemand wird in eine Familie reingeboren, in der nicht die Resonanz ist. Und eine Idee, die so übergreifend ist, in einem Zyklus, wo dann bestimmt wird, oder wo dann es so aussieht, als würde bestimmt, dass die Mütter oder Eltern sich so verhalten sollen, ist einfach immer nur eine Widerspiegelung dafür, wie die Eltern energetisch sind. Es passt alles zusammen. Es ist nicht so, dass da irgendwie eine Anordnung kommt oder eine neue Erforschung und sagt, man muss die Kinder schreien lassen und dann machen es alle, sondern weil die Eltern da sind, die das so machen, gibt es auch diese äußeren Umstände, die ihnen das sagen, macht das so. So wie im Satsang auch. Es ist nicht, dass ich euch irgendwas sage und ihr es dann glaubt, was ich euch aufdrücke, sondern ihr glaubt nur das, was ihr seid, was in euch ist. Es ist nicht möglich, jemanden zu manipulieren, wirklich. Es sieht zwar so aus, weil es auch manchmal so aussieht, da ist ein Erwachsener, der manipuliert Kinder, aber die Kinder haben auch diese Energie der Übertretung in sich, also Täter-Opfer-Geschichte. wie es auch die Täter sind oder die Erwachsenen. Also es ist ein Täter a Täter, was sich da begegnet. Also auf Augenhöhe. Und natürlich ist es dann so, dann kennst du ja, wir haben ja diesen einen Fall da besprochen von dir, von der Mutter, die ganz bewusst ihr Kind 5 Stunden lang hat schreien lassen. Ja, ganz bewusst. Trotz der heutigen Kenntnis, dass es nicht wirklich sinnvoll sein sollte oder mag, aber dennoch. Und daher, was auch immer gesagt wird, wem auch immer, führt das aus, was in ihm ist und nicht irgendwas von außen. Das ist immer so. Passt immer. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man seine Kinder nicht erzieht, letzten Endes. Oder? Weil wenn sie nur das ausführen, was in ihnen ist, egal wie es von außen aussehen mag, welchen Einfluss hat man dann? Wir könnten dann auch sagen, wer erzieht wen? Kinder dann ebenso ihre Eltern, vermeintlich, weil sie auch darauf reagieren und auch lernen von ihren Kindern. Lernen von dem, wie sie früher waren und dann, wie Kinder heute sind, ihre eigenen und dann sich widerspiegeln in ihren Kindern. Lernen auch davon. Aber was ist Lernen? Dass das sichtbar wird, was in einem ist. Das ist, was Lernen ist. In Bezug auf das, was der persönliche Ausdruck ist und auch das drüber hinaus. All das.
Also ich war so ein Kind, das im Krankenhaus war. Also der erste Schock in meinem Leben.
Ach, direkt nach der Geburt?
Ich war 6 Wochen alt.
Okay.
Ja. Getrennt von den Eltern. Hm. Und dann hatte ich noch eine Mutter, die mich nicht lieben konnte. Die war so traumatisiert. Hm.
Aber sie hatte auch keine Chance, weil deine Energie aussendet, rühr mich nicht an.
Mein Vater hat mir sehr viel Liebe gegeben. Meine Oma. Hm. Also ich habe schon Liebe bekommen.
Gut. Also, ja, ja und nein. Also gut und ich will jetzt sagen nicht gut, aber es ist ja so, es existiert ja die Idee, ich will meinen Kindern das ersparen, was ich durchleiden oder leben musste. Ich will, dass meine Kinder gut haben oder dass es ihnen besser geht oder wie auch immer. Woher wissen wir, was ein Kind wirklich braucht, um zu dem zu wachsen oder in das zu wachsen als Persönlichkeitsstruktur? Als die es angelegt ist in der jeweiligen Form. Deswegen ist für viele, ich hatte auch keine tolle Kindheit und eine grauenhafte Geburt, ja, all das, aber ich kann mich nicht beklagen, verstehst du? Hätte ich vielleicht eine gute Zeit gehabt, würde es mir vielleicht nicht so gut gehen heute. Ja, das ist nicht gesagt, dass man da nicht auch Aspekte in sich hat, auch wenn man eine gute Zeit hat und behütet war, dass man nicht andere Themen hat, mit denen man sich auseinandersetzen muss und die viel krasser sind als das. Oder die sich vielleicht nicht in der Form zeigen, dass sie irgendwann bewusst werden, aber im Untergrund ständig energetisch wirken und deine Zufriedenheit reduzieren. Ja? Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was für andere gut ist. Wir führen das aus, was in uns ist und in Resonanz zu den anderen passiert. Und damit müssen wir sein. Es ist aber gut, das zu wissen, damit man sich nicht verrückt macht. Ja? Wie sollte ich sein? Wie sollten meine Kinder sein? Sie sollten unbedingt dieses, jenes tun, auf die Schule gehen und das lernen und 12-sprachig aufwachsen. Gibt es ja keine Limits, ja? Wunderkind, gleich die Geige mit in den Brutkasten gelegt. Mit den ersten Noten natürlich, ganz klar. Chopin oder was auch immer. Würde nicht ganz passen mit der Geige, ja? Aber er konnte sich ja auch Geige spielen. Naja. Also, so ist die Lage.
Bei meiner Tochter war ich dann wie eine Löwin, die habe ich mir nicht wegnehmen lassen.
Das war dann wie eine Löwin warst du dann. Ja, siehst du mal, die arme Tochter, dabei wollte die das gar nicht und hat jetzt die Energie der Übertretung.
Im Krankenhaus, also sie ist im Krankenhaus geboren, ich wollte eigentlich eine Hausgeburt machen. Und ich bin aber im Krankenhaus, obwohl ich nach der Geburt noch kaum laufen konnte, ich bin wieder weg und habe meine Tochter mitgenommen. Also ich wollte sie mir nicht im Krankenhaus wegnehmen lassen. Und ich hatte auch ein sehr gutes Gefühl, dass sie immer bei mir war. Also zu Hause dann, so die ersten Wochen halt nach der Geburt. Weil ich auch gespürt habe, dass sie das total braucht. Und hatte auch so das Gefühl, ich habe mir selber auch irgendwie da damit diese Heilung
so ist das.
Zu kommen.
Obwohl das Kind mit seiner Mutter nicht sein wollte, hat.
Aber meine Tochter hat sich auch ausgesucht, dass ich immer bei ihr war.
Ja, na klar. Ausgesucht hat sie es nicht, aber sie.
Wenn du so sagst, hat sie auch.
Ist in Resonanz zu ihr. Natürlich, ganz klar. Das heißt ja nicht, dass es dann ganz toll ist im Sinne von, sie hat niemals ein Problem, sondern ja, könnte genauso sein, dass sie spürt, meine Mutter hatte die Tendenz, mich so früh zu vereinnahmen. Ich konnte überhaupt nicht mal eine Minute ruhig liegen, die hat mich dauernd auf den Arm genommen.
Im Gegenteil,
sie
war mir mal auf der Pelle. Das finde ich mal nicht so. Aber wie auch immer. Klar, sie macht ihre eigene Entwicklung. Zum Beispiel, sie hat jetzt nicht mit Spiritualität.
Scheinbar.
Und ist aber ein ganz besonderer Mensch auch, finde ich.
Wie jeder andere auch.
Mir halt besonders ans Herz gewachsen.
Ja.
Und das war auch lange irgendwie auf meinem spirituellen Weg, weil das irgendwie Thema auch, diese Geburt und dann diese Krankenhausgeschichte.
Ja, klar. Was prägt für den Rest des Lebens, prägt das ja.
Aber es hat sich, also diese Dramatik oder diese, wie soll ich sagen, Panik oder was da auch war, das hat sich aufgelöst. Also ich habe nicht mehr dieses schwarze Loch oder dieses Empfinden, das ist, dürfte sich irgendwie auflösen. Bin ich sehr dankbar.
Ja, das ist ja so, wie Leben ist, dass wir, also kaum jemand ohne irgendwelche Narben zur Welt kommt oder in sich trägt als persönliche Prägung. Und ja, die zeigen sich natürlich mit der Zeit. So scheint Leben zu funktionieren, sodass bewusst wird, was in dieser Form läuft und das dann nutzbar ist für was auch immer, dann da angelegt ist in dieser Form. Und dann, wenn es die Gnade so, die sogenannte Gnade so will, angelegt in uns, enthüllt sich uns das und öffnet uns dann die Möglichkeit, das zu befrieden, was da vorher im Krieg war, also im Defizit. Und dann darüber hinaus noch sich im Satsang wiederzufinden, ist die höchste Gnade, meiner Ansicht nach, die auch angelegt sein muss in uns. Sonst würden wir uns da nicht einfinden. Ja, also Leben ist Erforschen von dem, was stimmt und nicht stimmt in uns. Und dann das, was jenseits von Stimmen und Nicht-Stimmen ist, was wir sind, im Visier zu haben zu können. Oder wir können auch sagen, zu müssen. Denn wenn diese Aspekte in uns, die nicht stimmen, erledigt sind und damit die Ich-Idee kein Futter mehr hat, dann taucht automatisch diese Faszination an dem auf, was wir wirklich sind. Das ist ein Automatismus. Das ist nicht irgendwas, was wir uns verdient haben, sondern das ist die zwangsläufige Folge, so ist es eingerichtet in uns, wenn sich die persönlichen Aspekte erlösen und dann niemand mehr ist, der für sich sagt, ich bin dies und das und jenes oder ich brauche dies und das und jenes, dann ist eine Öffnung in das, was wir sind. Und auch schon davor, je weniger Persönlichkeit bedient wird, das ist diese Regel, umso mehr ist eine Öffnung in das, was du bist, automatisch. Und das ist auch ein Hinweis darauf, was Sadhana ist oder sich auf das Besinnen beziehen, die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, auf das, was wir sind, weil das einfach die Persönlichkeitsstruktur, die man ja durch seine eigene Aufmerksamkeit und die Ideen, die man damit verknüpft, immer wieder bedient und potenziert, nicht mehr zu bedienen. Und wenn das geschieht, zeigt sich automatisch die Qualität, die in uns ist. Das ist so. Daher die Wichtigkeit, das zu durchschauen, was wir nicht sind und was nicht stimmt und was Leid in uns bewirkt, Zweifel in uns aufkommen lässt, Unzufriedenheit, Trauer, Verzweiflung und so weiter. All das sich wirklich anzuschauen. Sich wirklich anzuschauen. Und das Problem dabei ist, dass nun mal eben die Idee einer Persönlichkeit glaubt, dass sie sie ist und deswegen an ihr festhält. Und bis sich nicht diese Struktur ein Stück weit erlöst hat, gibt es für sie diese Alternative ihrer Natur nicht, sondern nur das bekannte Leid oder, ja, es ist immer ein Leid. Solange die Idee da ist, dass man das ist oder dass ein jemand da ist, ist immer Leid da. Auch wenn Menschen sagen, ich leide nicht und mir geht's gut, ist alles prima. Das ist nicht der Fall. Also sobald diese Aspekte sich reduzieren, wendet sich diese Struktur oder diese Ich-Idee dann dem zu, was jenseits von ihr ist, mit dem Risiko, nicht mehr zu sein. Aber das spielt keine Rolle und daher kann man auch sehen, wie wichtig es ist, dass diese Qualität für uns wirklich einen Wert hat. Also dass diese Qualität für uns, uns fasziniert oder begeistert oder wie auch immer wir dafür gehen, weil die Sehnsucht extrem stark ist, weil die muss einfach diese Anhaftung der persönlichen Struktur an sich selbst kontern oder parieren oder einfach so stark sein in uns, dass wir auf keinen Fall mehr uns dieser anderen Ebene weiter zur Verfügung stellen, also der persönlichen Struktur. Daher immer der Hinweis, immer wieder, es ist wichtig, dass du das wertschätzt, was du bist, weil sonst wirst du nicht dafür gehen. Das ist eine der Eigenschaften dieser persönlichen Struktur, dass sie für das geht, was sie wertschätzt oder für sich als wichtig ansieht. Eher gesagt, negativ ausgedrückt, dass sie ein gutes Geschäft macht, weil sie will immer von dem, was sie tut und nicht tut, einen Vorteil. Und daher muss sie dann dazu animiert werden, dass sie für den absoluten Vorteil geht. Dass es wie eine Persönlichkeit ist und das ist gut, sie so zu verstehen. Und wenn sie auf dieser Schiene ist, ist es ein Selbstläufer. Ja. Wenn nicht, dann ist der Ausdruck der Persönlichkeit der, dass sie so tut, als würde sie mit ihrem Leben zurechtkommen. Ja, das nennt man Persönlichkeit. So zu tun, als wäre alles okay.
Ich weiß nicht warum, ich habe die ganze Zeit das Bild von so zwei Zahnrädern, die sich nur bewegen können, wenn sie ineinander verzahnt sind, wobei dann ja auch eine Berührung stattfindet. Also ich kann es mir nicht erklären, aber das ist sowas wie, dass da so eine enorme Logik drin ist, was Leben bedeutet. Es geht immer weiter, aber es muss verzahnt sein. Ein Rad alleine geht nicht.
Wir können sogar sagen, es ist verschränkt, wenn wir uns auf die Quantentheorie besinnen, die Verschränkung von zwei Elektronen, die, auch wenn sie in unglaublicher Distanz voneinander sind, doch voneinander wissen. Und das, so wie das eine, so das andere auch. Es ist noch mehr als das, weil ja das, was wir sind, alles durchdringt. Also auch die Persönlichkeit. Es gibt ja hier auch in dieser Form keinen Ort, wo die nicht ist. Von daher musst du schon in extremen Widerstand dagegen gehen, ja, wenn du es nicht wahrnimmst, dass es ist. Das ist, was Leben spendet, aber es ist nicht aktiv und es verzahnt sich nicht. Es vermählt sich nicht, sonst wäre das selbst dann die Form. Und das wäre fatal. Dann wäre es selbststerblich. Ja, oder wäre sogar in der Notwendigkeit, als der persönliche Ausdruck, sich als das Selbst zu erkennen, während das es ja schon ist und ist schon weiß von sich, ohne es zu wissen. Ohne es zu wissen. Es wird es niemals wissen. Das ist die Tragik des Selbst. Es wird es niemals wissen, dass es das Selbst ist. und auch nicht, dass es existiert. Können nur wir.
Das ist die Bewegung und dahinter ist dieses Statische.
Das durchdringend ist dieses Statische, was durch seine reine Existenz bewirkt, dass sich das hier vollzieht. Aber es nicht bewirkt, im Sinne von, es tut was dafür. Oder es ist der Schöpfer davon. Ja, das ist nicht der Fall. Und das ist für den menschlichen Verstand nicht nachvollziehbar. Der kann nur in seinen eigenen Kategorien denken und Vorstellungen haben von dem. Daher ist es uns total nah, weil näher geht nicht als nah, weil wir es ja sind. Und es ist uns auch wieder total fern, solange wir uns auf der Ebene aufhalten, wo eben der Zugang nicht ist zu dem, was wir sind. Daher musst du es sein, um den sogenannten Nichtzugang zu haben, weil es ja keine Distanz gibt da, in Form von, da ist ein Zugang und hier bin ich und dann muss ich durch oder hin. Also es ist nicht so, dass jetzt wir das, was das Selbst ist, beeinflussen, daher muss ich da mit der Zahnradtheorie lernen, in Konflikt gehen oder vielmehr es anders erklären. Aber umgekehrt ist es so, dass das Selbst natürlich, ohne dass es hier nicht gäbe, aber es trotzdem nichts dazu beiträgt, dass es so ist. Und daher, weil das ja auch eigentlich hier nicht ist, als eine Täuschung nur, dessen Existenz man nicht erklären kann, nur in der Folge dessen, wie es sich entfaltet hat, können wir dann sagen, oder wie es sich präsentiert, aha, das ist hier keine Konstanz, muss aufgetaucht sein, vergeht wieder und das ist Bewegung pur und das Interesse an dem, was ist, ja, was Bewusstsein ist, und dann können wir sagen, okay, das ist, wie Bewusstsein ist, oder Bewusstsein ist das, was es hier ja, in Gang gesetzt hat, aber es selbst hat nicht, weil das kann nicht aus sich heraus, weil es keinen Faktor gibt, der selbstbestimmend wäre in all dem, was existiert oder nicht existiert. Es gibt keine Selbstbestimmung, es gibt auch keinen Jemand. Bewusstsein selbst ist auch nicht ein Jemand, es ist auch nicht ein Etwas. Ja, es ist nur ein Erklärungsmodell für das Unerklärliche. So, da sind wir jetzt. Ja? Spätestens hier macht der Verstand die Tür zu, ja? Weil das ist für ihn nicht nachvollziehbar. Aber trotzdem können wir irgendwie da uns rantasten an diese Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Und das hat eine Faszination, finde ich, dass etwas nicht ist, was hier zu sein scheint. Und bevor du nicht wirklich weißt, wer du bist, kannst du damit auch nicht wirklich ganz klarkommen. Du musst irgendwann mal einfach ad acta legen, was als Mysterium sich dir hier präsentiert und dich da öffnen in das vermeintlich Unbekannte, aber was du tatsächlich bist. Und dass du es bist, zeigt sich da darin, dass dann in Öffnung da hinein oder dass der Fokus da ist, sich dir Qualität in dieser Form präsentiert, wozu du sagen kannst, wow, das ist es, was Leben lebenswert macht für mich. Ist das andere ist zwar auch Leben, aber das, was wir sind, ist eigentlich kein Erleben, aber als Folge davon, dort mit der Aufmerksamkeit zu sein, zeigt sich alles Mögliche an Schönheiten und Qualitäten hier, durch die Form zu haben. Das ist, was selbst der sogenannten göttlichen Nichtpräsenz nicht möglich ist. Ja. Selbst das sogenannte Göttliche hat keinen Vorteil davon. Wir ja auch nicht eigentlich, wirklich. Aber die Idee in uns ist natürlich, dass wir auch in der Spiritualität für einen Vorteil gehen. Dafür kämpfen und uns anstrengen. Du wirst dann irgendwann sehen, dass es überhaupt kein Vorteil ist. Aber es ist fantastisch. Ja. Ein fantastischer Nichtvorteil. Solange die Idee von Vorteil ist, es ist ein Nachteil, weil da jemand ist, der glaubt, dass er ihn braucht. Ja? Freiheit ist kein Brauchtum. Aber es ist auch, wenn man das mit Worten nicht wirklich treffen kann direkt, aber es ist trotzdem faszinierend, immer wieder das in Worte zu kleiden. Weil einfach da, allein wenn das sich so ausdrückt, die Öffnung in das, was man ist, ist. Ja. Und das habe ich schon als Schönheit empfunden, bevor ich überhaupt anfing mit Satsang geben. Das war meine Faszination an der Wahrheit und dachte, wow, unglaublich, allein wenn ich davon spreche, ist alles da. Nur das Leben reicht. Ja.
Hier drängt sich jetzt gerade die Frage auf, was vor 4000 Jahren die Menschen in den Upanishaden geschrieben haben. Diese Wahrheit, diese eine Wahrheit, die älteste wohl, die man entdeckt hat. Diese Wahrheit ist ja nicht da erst aufgetreten, sondern sie gibt es ja ewig. Ist ewig und.
Die ist nie nicht, ja.
Ist die Wahrheit die gleiche, immer die gleiche? Die gleiche bis zum heutigen Tag? Ist das die Essenz, die wir jetzt hören, unverändert das Selbst?
Ja, die Wahrheit selbst ist unverändert, so wie sie sich dann präsentiert oder wie sie auch hier durch Worte oder Versuche ausgedrückt wird, ist dann die Interpretation von dem, der sagt, ich weiß, was wahr ist. Und die Wahrheit selbst kann ja nie verschieden sein. Der Ausdruck davon schon oder die Filterung durch ein System schon. Und es wird jeder anders machen, sonst müsste ja jeder Lehrer hier dasselbe in derselben Weise ausdrücken. Das ist nicht, wir sind keine Klone. Das ist nicht so angedacht, sondern das ist die Wahrheit, die wirklich immer ungetrennt identisch mit sich selbst ist, sich in anderer Form zeigt auch.
Das ist ungewöhnlich.
Nein, es ist ganz gewöhnlich.
Faszinierend ist
es
jetzt.
Faszinierend, ja.
Total faszinierend.
Ja.
Dass wir das jetzt erleben und das Wissen an Ähnlichkeit, so es denn eine gibt, weitervermittelt wird, diese Wahrheit.
Es geht nicht anders, weil die kann sich ja nicht unsichtbar machen. Aber ob es Aspekte gibt, die da einen Zugang dazu finden, ist auch nicht relevant, verstehst du? Weil es ist niemand da. Und das Selbst muss nicht in irgendeiner Form eine Erfüllung darin finden, dass es jemand gibt, der, ja, so wie wir denken dann, wenn wir, oder dass wir dann denken, oh wow, ist das für mich toll, welche Erfahrung ich gemacht habe. Ich war komplett leer, alles weg und ich war auch nicht da und so weiter. Das müssen die anderen auch erfahren, weil das ist so toll. Ja? Aber weit gefehlt. Also die Notwendigkeit besteht nicht. Aber für Wesen wie uns, die eine Weile glauben müssen, dass sie jemand sind, der sie nicht sind, ist das natürlich absolut notwendig. Ja, weil das ja wehtut. Das ist, was wehtut. Und das ist eine der Eigenschaften der Ich-Identität oder der Persönlichkeit auch selbst, dass sie natürlich nichts haben möchte, was wehtut. Ja. Deswegen ist auch Satsang auch ein Wundenvermeidungsprogramm für viele. Ja. Oder Verletzungsvermeidungsprogramm oder Leidensvermeidungsprogramm, indem sie sagen, da gehe ich hin, da ist dann die ganze andere Ebene und also nur die von Wahrheit und das andere, das bin ich ja nicht, habe ich ja da gehört. Ja. Also damit muss ich mich damit gerade auseinandersetzen. Aber das hilft natürlich nicht, weil das natürlich dann trotzdem als Leid weiter existiert. Nur weil man es ignoriert, ist es deswegen nicht weg. Geht nicht.
Wenn wir uns sozusagen die Eltern so ausgesucht haben.
Haben wir nicht, aber wir sind in Resonanz dazu.
In Resonanz dazu, ja. Dann ist ja sozusagen so das Gesetz von Karma. Oder
na, das könnte man so interpretieren, wenn man es will. Das sage ich so nicht. Das ist einfach die Voraussetzung, dass du überhaupt existierst und das Bewusstsein, wenn es das dann wirklich tut, aber es ist ja irgendwas hier, produziert ganz viele scheinbare Individuen, die immer ein verschiedener Ausdruck sind. Hier gibt es keine Wiederholung von irgendwas in diesem Universum.
Auch aufgrund der Persönlichkeitsebene, dass wir dann in Resonanz
ja, haben, yes.
Auch quasi über die Leben hinweg.
Welche Leben hinweg?
Ja, wenn man sich neu inkarniert, sozusagen, sich die Eltern aussucht, ich sage es jetzt mal so ganz primitiv, und sich die speziell nach seiner Aufgabe oder wie auch immer ausrichtet, das ist ja dann eine gewisse Persönlichkeit.
Das wäre dann die Idee von Karma, die ich nicht teile. Und es braucht kein Karma.
Ist aber nicht ganz, weil irgendwie diese Persönlichkeit ja gar nicht existiert. Und wie kann das...
Naja, sie existiert ja in diesem Traum, existiert sie ja schon. Wenn du nachts träumst, hast du ja auch alle möglichen Welten in dir und erfährst dich in ihnen. Die sind für dich total real und so ist es auch ein Gedanke des Bewusstseins, dass das für relativ oder auch real hält sogar. Relativ nur, weil ja immer im Hintergrund das Selbst lauert. Ja.
Und dadurch ist nur die Inkarnation wieder möglich.
Na, von wieder weiß ich nicht. Also wir könnten sagen, dass das Bewusstsein sich immer wieder inkarniert, aber nicht als als persönliche wiederkehrende Aspekte, die jetzt eine andere Erfahrung machen wollen oder müssen. Das ist gar nicht notwendig. Du bist ja nicht an etwas, was wieder inkarnieren kann. Was ist denn in dir?
Ja, ja.
Was da beständig wäre, es muss ja eine Beständigkeit sein von etwas, was dann wiederkehren kann. Das einzig Beständige ist das, was du bist. Und die Persönlichkeitsstruktur, die ist nicht beständig. Und sie ist nach meiner Ansicht dann in seinem Ausdruck oder in ihrem Ausdruck dann verbraucht. Ja? Also der Gedanke, der du bist, der ist dann, wenn dein Leben endet, verbraucht. Und dann brauchst du keinen neuen oder eine Wiederholung oder eine Fortsetzung. Aber das ist die Ansicht hier. Deine mag eine ganz andere sein. Aber es hilft uns ja nicht weiter, welche Theorie jetzt stimmt oder nicht stimmt. Wichtig ist, was ist jetzt? Also was zeigt sich jetzt durch die Form? Und wie kann die Idee, die diese Form zu sein scheint, mit dem, was hier die Idee von Leben ist, zurechtkommen? Das ist doch von Belang, oder? Weil was hilft es dir? Was weißt du von deinem vermeintlichen früheren Leben? Oder was weißt du davon, was du dir vorgenommen hast in diesem Leben jetzt hier?
Ja? Ich lebe einfach.
Naja,
ich lasse das Leben sozusagen zwischen hindurch.
Na, ganz so nicht, weil du beschäftigst dich auch mit Karma und dann.
Nee, gar nicht.
Nein?
Ich habe das jetzt nur gerade mir nochmal überlegt, wie du es so gesagt hast, dass
okay.
Man sich die Eltern so aussucht und so weiter.
Das habe ich nie gesagt, dass man sich aussucht.
Ja.
Niemals. Man ist in Resonanz zu den Eltern, sonst würde man nicht da hineingeboren sein. Oder hineingeboren können wir auch schon sagen, ist vielleicht schon auch schon übertrieben.
Wer ist in Resonanz?
Eine Struktur ist mit einer anderen Struktur in Resonanz, sagen wir jetzt mal die Wahrheit. Jetzt reicht's. Es ist ein unpersönliches Geschehen auf diesem Planeten und wo auch immer sonst. Es gibt niemals ein persönliches.
Ja,
weil das, was dem zugrunde liegt und als einziges ist, ist die absolute Unpersönlichkeit.
Ja.
Und daher treffen sich hier zwei Ideen, die als Energie miteinander tanzen. Und die, wenn dann einmal sie sich intensiv treffen, das wäre zum Beispiel in einer Familie der Fall oder in der Partnerschaft oder wie auch immer die Konstellation ist in der Firma oder in irgendwelchen Gruppen, die sich treffen, dann ist die Resonanz stärker, die Überschneidung von dem, was man zu sein scheint und dem, was die anderen zu sein scheinen, ebenfalls. Und das tanzt miteinander. Und das ist alles. Und das wird dann entsprechend interpretiert, aber selten verstanden. Ja? Interpretation heißt eigentlich, dass man keine Ahnung hat.
Genau.
Und das und mehr ist nicht. Und wenn wir das verstehen und damit dann die persönlichen Ansichten, die Interpretationen und die Gefühle, die auch dazu beitragen, das, was in einer bestimmten Weise interpretieren, nicht mehr die Vorherrschaft haben, dann enthüllt sich das, was hier gesagt wird gerade. Ja, die Unpersönlichkeit und die Stimmigkeit in dem, dass da niemand ist, der nach irgendwas gieren kann oder ja, was suchen oder vermeiden, verhindern kann, sodass einfach dieser stimmige Fluss von Leben passiert. Dem sich niemand widersetzt, weil ja niemand da ist, das könnte. Ja? Das ist cool. Aber es ist immer so, egal wie es interpretiert wird, es ist immer so. Ja. Wird nie persönlich. Also das ist, um es jetzt, da wir jetzt an diesem Punkt gerade sind, um das so deutlich zu sagen, das ist das Dilemma, dass etwas Unpersönliches persönlich genommen wird. Ja? Das ist das einzige Dilemma, was es gibt, dem Planeten. Neben natürlich der Empfindungsfähigkeit des Systems und Krankheit und dass da die Idee ist von Tod und dass man die Form ist, die dann sterben muss und man dann selber auch gestorben ist, ganz klar. Aber das kommt alles aus dem Ursprung dieser Ich-Idee, die glaubt, sie ist etwas Persönliches. Aber die Ich-Idee selbst ist unpersönlich. Muss man sich mal reinziehen. Das ist wahr. Es ist niemals ein persönlicher Faktor, der sich als persönlich versucht zu definieren. Es gibt nur das Unpersönliche, also wo soll der persönliche Faktor herkommen? Der entwickelt sich ja nicht durch Verschiedenheit im Sinne von, ich bin anders und jetzt bin ich eine Persönlichkeit, sondern durch Empfindungen im System, die reagieren auf das, was eine andere Energie ihnen präsentiert. Und dann kommt der Gedanke der Interpretation, ich bin's. Weil Bewusstsein nun mal eben reflexiv sein kann. Es kann mit sich selbst in Kontakt treten und Selbstgespräche führen. Wer kennt das nicht? Bin ich heute wieder gut drauf? Was habe ich denn jetzt schon wieder? Oder wie wir heute Morgen vielleicht, wir haben schon wieder diese U-Bahn genommen, die übers Ziel hinausschießt. Ja? Die einfach nicht weiß, dass wir da eigentlich anhalten müssen. Und zwar anhält, aber naja, wie auch immer. Nein, also so ist die Lage.
Wo es eigentlich irgendwie offensichtlich ist, aber was ist für dich jetzt doch der Unterschied zwischen persönlich und unpersönlich?
Ja, das habe ich gerade gesagt. Ja, die Idee, dass da jemand ist, der das persönlich nimmt, was passiert, während das alles unpersönlich ist.
Genau, und was ist das persönlich nehmen?
Also, was es ist, das ist ein Reflex im Bewusstsein, das reagiert auf eben bestimmte Dinge und die dann mit der Form assoziiert. Also die Grundidee ist, ich bin der Körper. Das ist die Grundidee. Und dann daran scheitert alles andere dann auch, was dann folgt.
Also eine Fehlidentifikation.
Eine Zwangsidentifikation, wisst ihr, ist keine Fehlidentifikation. Das ist das Problem, was existiert, aber es ist nicht falsch, weil es so angelegt ist. Und das Coole ist, wenn es dann so angelegt ist, dass es wieder zu einer Disidentifikation kommen kann, wenn eben die persönlichen Strukturen durch das Benutzen von ihr oder durch welche Umstände auch immer da reduziert wird oder wegfällt, dann kann sich das wieder in eine andere Richtung entwickeln. Also in die, zu der wir sagen, die stimmt. Aber die ist dann nicht richtiger als die davor. Verstehst du? Weil eigentlich besteht keine Notwendigkeit überhaupt, dass Erwachen stattfindet. Die Identität ist ja immer gegeben. Ja, aber die Ich-Identität empfindet das irgendwann mal als Fehler so oder sogar relativ früh, wenn es ganz früh die Erfahrung macht, dass das Schmerzen sind, die sie nicht haben wollen oder Eltern ihnen das was zufügen, was sie nicht bekommt und so weiter oder was essen müssen, was sie nicht bekommt. Das sind wir beim Kleinkind wieder. All das. Und daraus entsteht dann die Idee, ja, hier stimmt irgendwas nicht. Und tatsächlich stimmt es ja nicht, dass für Wahrnehmen von dem, was nicht wahr ist. Das ist ja, jetzt sagt dasselbe. Nur mit anderen Worten. Und nicht Worten. Also an all dem ist nichts falsch. Aber da ist Leid verursacht, ist in uns ja die Qualität von dem, was jenseits von Leid ist, vorhanden, die dann damit nicht sein kann, dass leidvoll ist. Und dann ja die entsprechenden Vermeidungsstrategien. Aber die gehören alle dazu. Niemand kann es anders machen, weil es ist ja niemand da, der das bestimmen oder falsch machen könnte. Es ist einfach so angelegt. Ja. Gibt eine Struktur und die entfaltet sich in ein Etwas und eine Interpretation davon.
Und wenn man Glück hat, entfaltet sie sich sozusagen?
Entfaltet sie sich dann. Ja. Yes. Ist kein Verdienst. Also es ist jetzt, man kann jetzt nicht sagen, wow, ich bin super toll, ich gehe tausendmal in Satsang und daher bin ich jetzt in Frieden. Nein, die persönliche Struktur wird dazu gezwungen, zu glauben, dass sie es tut und tut es dann. Aber es ist nicht ihr Konstrukt, es ist nicht ihr Verdienst, es ist niemandes Verdienst. Und so gibt es für mich auch keine Reinkarnation, weil es Verdienste nicht gibt auf der persönlichen Ebene auch. Gibt es nicht und auch kein Fehlverhalten auf der.
Und ich finde das Schwierige, trotzdem muss man ja ganz praktisch jetzt im Alltag oder auch in der Spiritualität genau sagen, okay, das war jetzt irgendwie vielleicht falsch. Also das habe ich jetzt irgendwie falsch gemacht oder so. Obwohl man dann im Hinterkopf, wenn man jetzt sicher hat, ist dann auch hilfreich ist zu wissen, okay, ich konnte aber irgendwie nicht anders. Also yes. Sag mal, bricht das Ganze runter auf die praktische Ebene, muss man ja sozusagen schon noch urteilen oder differenzieren, um es neutraler zu sagen, um zu sehen, okay, was hat es jetzt eigentlich bewirkt und ist es für mich, wie du sagst, dienlich oder nicht? Also ist irgendwie ein gewisses Differenzieren und Urteilen ja wichtig, aber dann eben im Hinterkopf zu haben, jetzt ging es halt gerade nicht anders, als eben passiert ist. Und das ist wahrscheinlich dann die persönliche Struktur wieder, wenn sie irgendwie dann sich dafür verurteilt oder sich dafür schämt oder...
Ja. Yes.
Was versucht wieder, weil ich merke immer, wenn ich jetzt irgendwas erlebt habe am Park, dass ich dann, also dass so mein Verstand so ein Wiederkäuer ist. Also wie er dann mir oft immer diese ganzen Situationen nochmal irgendwie in x Varianten projiziert, was alles anders hätte laufen können oder wie ich hätte mich da so oder so verhalten können und diese ständige Spielen mit dem, sag ich mal, mit dem Film des Alltags. Also da werden x andere Filme daraus irgendwie gemacht. Und
die dich auch total begeistern, was man ja gerade sieht.
Ja.
Auch noch. Nein, so ist, lass uns nicht jetzt, kannst ja gerne gleich weitermachen, aber nicht zu sehr abschweifen von dem, wo du begonnen hast, weil das war ja wichtig. Ja?
Ja.
Also nach dem Motto, das kann ja das nicht falsch sein. Das ist ja auch so. Nichts ist wirklich falsch, sondern wenn wir etwas dann als falsch oder nicht mehr stimmig empfinden, weil es ansteht, dass sich was verändert. Das ist dann der Punkt, wo sich es zu verändern beginnt, dass dann eine andere Sichtweise auftauchen kann, weil in dir eine andere Energie jetzt präsent ist, die das nicht mehr so sehen kann wie davor. Dann ist dann, das davor war, als möglicherweise falsch gesehen. Aber das war nicht falsch und was als nächstes kommt, ist auch nicht falsch. Also falsch ist nur, jetzt kommt was anderes als nächstes. Ja? Das ist, was falsch ist. Vermeintlich oder falsch zu sein scheint. Jetzt kommt was anderes als nächstes.
Ja.
Das, was davor war, ist eine unbewusstere Qualität oder eine, die nicht mehr mit dem übereinstimmt, wie das System jetzt energetisch ist.
Ja.
Ja, das ist alles. Und das ist total fein. Natürlich lehre ich ja auch, dass es wichtig ist, sich zu erforschen und zu schauen, was läuft und so weiter. Also muss man sich schon mit sich selbst beschäftigen, vermeintlich. Aber es taucht auch alles einfach nur auf. Ja. Es taucht einfach nur auf, das Beschäftigen damit.
Ja.
So wie die Impulse des Denkens. Der will auch einen Vortrag halten. Die Impulse des Denkens natürlich auch einfach nur auftauchen. Ja? Aber trotzdem für uns ein Hinweis sind. Kannst du noch zuhören?
Ja, ich kann noch zuhören. Ja,
ja,
ich bin es gewohnt. Also
ja, ich glaube es. Deswegen habe ich auch weitergeredet. Also, dass die Impulse des Denkens natürlich dann auch, wie von dir jetzt auch, zwar freudig begrüßt sind, aber auch reflektiert werden als, naja, das muss vielleicht nicht sein. Weil auf einer Ebene ist es nervig und es ist eine Beschäftigung mit Aspekten, die schon längst weg sind. Die sind schon nicht mehr da.
Ja.
Also dann ist natürlich klug, so wie kann man denn besser lernen? Ist es sinnvoll durch viel Denken oder ist es einfach sinnvoll, die Dinge auf sich wirken zu lassen? Ja? Und zu schauen.
Also eben, und da wäre ich grundsätzlich für mich jetzt mehr, also ich merke es halt, den eher hier ist, bin ich einfach so, merke ich, ich muss mehr Prioritäten setzen. Also ich bin irgendwie mehr so am Aussortieren, weil man hat weniger Zeit irgendwie und grundsätzlich ist es irgendwie so, seitdem er hier ist, ich bin irgendwie mehr da und bin so am Ausmisten. Und genau, und also es ist eigentlich so wie so ein, bei mir so ein, so als könnte ich wirklich fast jeden einzelnen Gedanken irgendwie betrachten. Also das würde ich wirklich völlig hinter den Gedanken stehen, aber sie sind noch total da. Also ich kann eben ständig beobachten, wie dieser Wiederkäuer am Werk ist. Und eigentlich würde ich mal radikal gerne sagen, diese ganze mentale Ebene, dieses Gedankenkarussell, das kann ich also zu 90% eigentlich in die Tonne treten. Aber es ist wahrscheinlich...
Du tust das nicht, weil das nicht ansteht. Du kannst das nicht, weil das nicht ansteht. Weil wir ja sehen, es ist eine Faszination. Das, du erscheinst für dich selbst lebendig. Ja, lebendig. Und so siehst du dich gerne als lebendig.
Es ist nicht lebendig.
Naja, aber die Erscheinung, du hast ja gesehen, wie fasziniert du selbst daran bist. Also hat das eine Faszination von Aufregung für dich. Und das vermittelt uns die Idee oder das Gefühl von Lebendigkeit.
Okay, aber ja, definiere ich Lebendigkeit anders. Weil es ist ja dann eine... Das ist keine wahre Lebendigkeit, weil es ist auf einem Gedanken heraus entstanden. Also
das ist wahr.
Es löst Gefühle aus, die eigentlich auf einer Vorstellung beruhen und nicht etwas, was aus dem Moment
einverstanden. Einverstanden, aber die Idee von Lebendigkeit ist dennoch da. Es ist eine Idee von Lebendigkeit.
Ja, eine Idee von Lebendigkeit.
Yes.
Ja.
Ja. Ja. Und daran siehst du, und daher bist du, das ist ein innerer Konflikt und es ist ja gut, den zu sehen. Einerseits ist da eine Faszination am Denken.
Ja.
Ja, und andererseits siehst du, 90% davon stimmt eigentlich, brauchst du eigentlich gar nicht.
Ja.
Aber es kommt nicht der Impuls zu sagen, so, was mache ich denn jetzt, damit es aufhört? Oder ich mache es jetzt, weil du weißt ja schon, wie es geht. Du interviewst ja 100.000 Satzanlehrer im Jahr und daher weißt du ja schon die Antworten. Wie macht man es, dass der Verstand nicht das tut, was er die ganze Zeit tut. Ich höre.
Ja, sich seiner Natur zu widmen, also die Aufmerksamkeit dorthin zu richten, wo Frieden ist.
Yes, den, sozusagen den Kontrolleur zu kontrollieren, oder den, dieses Denken dazu zu nutzen, um sich nicht selbst zu beweihräuchern.
Ja.
Ja? Aber bis der Moment gekommen ist, ja, geht das so weiter, 90% Denken.
Ja? Hier ist, also es wäre so noch so, hat einfach noch so viel Kraft, merke ich einfach.
Das
also
ist, ich meine, ich, meinte ich damit.
Ich kann zwar jetzt mehr oder weniger echt ständig sehen, also vorher war es so, dass ich einfach, dass ich da so drin war, dass mir das gar nicht aufgefallen ist sozusagen, da bin ich einfach so weggetriftet und es war halt einfach so und jetzt ist es ein ständiges Sehen davon, aber wahrscheinlich ist es auch schon weniger geworden, aber es kommt mir extrem viel vor.
Ja, das ist sehr heilsam. Das ist ja das, wenn uns die Wunden bewusst werden oder die uns behinderten Aspekte in uns selbst, dass wir dann erstmal einen Schock kriegen, hoffentlich.
Ja, ja.
Ja, weil sonst gibt es kein Argument, das, woran man ja auch fasziniert ist auf der anderen Seite, nicht mehr zu bedienen. Also so funktioniert Bewusstsein. Es geht für einen Vorteil nur, wenn der größer ist als der andere vermeintliche Vorteil. Ganz simpel gesagt.
Und Was würdest du mir jetzt raten?
Was würdest du dir jetzt raten?
Naja, also wenn wir sich die, also bevor der jemand da war, war das so, dass ich, wenn mich jetzt jemand gefragt hat, hätte, ja, wie übst du, würde ich sagen, ich habe mich einfach geöffnet und dann habe ich immer so diese Süße erfahren. Nicht immer, aber halt immer wieder. Und seitdem er da ist, hat sich das irgendwie verlagert, dass ich einfach das Gefühl habe, ich bin mehr da. Also ich nehme einfach viel mehr war, was in mir passiert, sowohl körperlich, auf der emotionalen Ebene, auf der mentalen Ebene, auch so im sagen wir mal, sinnlichen, wenn ich irgendwo bin oder dass ich einfach fühle, ich bin jetzt einfach hier mehr präsent. So. Und, aber dafür würde ich sagen, ist die Süße nicht zu viel da, aber wenn ich mich bewusst dafür öffne, kommt sie schneller. Also ich kann sie sozusagen eigentlich schneller erreichen. Und jetzt ist so für mich die Frage, wie ich für mich weitermachen kann, ob du sagen würdest, ja, bleib weiterhin einfach präsent und dann...
Das ist kaum zu toppen, wenn es dir gelingt oder in dir der Impuls immer wieder auftaucht, dass du einfach total da sein willst. Da braucht man eigentlich keine weitere Anweisung geben. Es sei denn, das genügt dir nicht und du sagst, das Denken ist mir immer noch zu viel und dann nutze in Phasen des Denkens einfach das Ich. Also von wer bin ich? Und bleib bei dem Ich oder wiederholst 100.000 Mal bis dann wieder der Moment auftaucht, wo dann wieder Präsenz sein kann. Ja? Das ist eine Möglichkeit natürlich, dich relativ schnell dann rauszuziehen. Aber dafür brauchst du das Auftauchen der Bewusstheit in dem Moment, wo Unbewusstheit stattfindet.
Ja.
Und das ist einfach auch nur, wenn es dir so klar ist und dein Wunsch danach so stark ist, dass du auch die sogenannten Pausen von Präsenz dann damit sinnvoll nutzt, ja, dann ist es perfekt. Dann kannst du das machen. Also wenn, müsste es eine aktive Form sein, weil du ja sonst durch ihn zu sehr davon abgelenkt wirst, wirklich dann einfach zu sein.
Ja.
Das ist, also müsste es eine aktive Form sein und die brauchst, weil das Denken ja auch eine absolut aktive Form ist. Also von daher ist für jemanden, der so aktiv ist, Aktivität auch gut in der Ausrichtung auf das Höchste, bis es nicht mehr notwendig ist mit der Aktivität, bis eben die Qualität von Sein wieder dominiert. Ja.
Aber du meinst jetzt die Ausrichtung auf das Höchste, in dem, wenn so viel mentales Zeugs unterwegs ist, ich mir dann eben mich frage,
yes,
wer bin ich?
Yes. Ja, probier es aus.
Ja, okay.
Ja, inwieweit das nicht einfach sofort Klick macht. Und,
okay.
Ja. Und ich denke, da ist, wird das relativ schnell switchen und du wirst die Qualität davon sehen, weil du ja auch sagst, wenn du wirklich jetzt so, wie du lebst, jetzt gerade so präsent bist, dann ist es nur noch ein bisschen, wenn du dich dem öffnest, oder passiert schneller,
ja,
dass sich dir die Süße zeigt.
Ja.
Und das wird dann auch so sein. Du wirst sofort merken, okay, aha, so das, was das Denken ist und dich davon abhält, die Süße zu sein,
ja,
das ändert sich sofort, sobald du das dann machst. Einfach ausprobieren. Das spricht für sich dann.
Okay.
Also jegliche Praxis muss für sich sprechen, sonst macht es keinen Sinn.
Ja, klar. Ja, ja. Ja.
Manchmal braucht man da eine Weile Geduld. Je nachdem, wo man ist, braucht man lange Geduld. Aber irgendwann ist es wichtig, dass sich dann die Qualität davon zeigt in einem selbst, weil sonst geht man dafür nicht.
Ja. Ja.
Keine Chance, man hat kein Argument dafür.
Ja. Ich auch. Danke.
Ja, gerne.
Ja. Du sagst ja, es ist auf jeden Fall gut zu verstehen, wie man selber tickt.
Ja.
Wie ist das in Bezug auf andere Menschen? Also ich merke bei mir, dass ich auch gerne verstehen möchte, wie andere Menschen ticken. Nicht jeder, aber wenn ich einen bestimmten Kontakt mit dem habe, dass da so ein Bedürfnis ist, quasi den zu verstehen und das so ins eigene Weltbild einzubauen und passt das und ist mir das hilfreich oder dienlich, mich mit dem Menschen und mit dem sein, wie er tickt, auseinanderzusetzen oder nicht? Ist das was Natürliches oder ist das auch wieder Beschäftigung, um sich als Ich zu erleben?
Naja, wie jemand tickt, das teilt sich uns ja mit. Nur nicht so, wie du es jetzt ausdrückst, uns gerne hättest auf der bewussten Ebene, damit du dann, und das ist ja auch deine Frage jetzt am Ende, einen Vorteil daraus erwirtschaften kannst. Also, dass du dich absichern kannst möglicherweise oder die Idee hast, dann, dass du dann Dinge anders oder besser oder richtiger machen kannst in Relation zu ihm. Aber, oder jemand anderem. Aber im Grunde genommen tun wir das die ganze Zeit schon. Also energetisch ist es immer so, dass wir genau auf den eingehen, so wie er oder jemand ist, mit dem wir in Kontakt sind. Aber wir müssen es nicht unbedingt wissen, außer wir glauben, dass wir es wissen wollen. Deswegen fragst du ja. Ich fand das früher auch interessant zu wissen, wie denken denn andere oder wie empfinden andere Gefühle, die hier in dieser Form auftauchen, wie empfinden das überhaupt andere so oder ganz anders oder wie sehen die Farben oder wie hören die oder wie verstehen die, wie denken die, wie ticken die. Prinzipiell interessant, aber nur für sich selbst. Also ich fand das immer nur für mich selbst interessant, damit ich weiß, wie ich ticke auch. Und natürlich ist es interessant auch, das intellektuell zu verfolgen, wie es anderen geben mag. Aber irgendwann sieht man, man kann andere nicht verstehen. Auf dieser Ebene, wo der Wunsch ist, sie zu verstehen, kann niemanden wirklich verstehen. Weil in der Anlage jeder doch, auch wenn wir immer Gemeinsamkeiten suchen, und das ist ja die Tendenz, die wir haben, wir suchen immer Entsprechungen von uns, auch in den Partnern, auch wenn es oft im Außen anders aussieht. Aber wir suchen eigentlich uns in dem Anderen. Das ist eigentlich der Versuch, der dahinter steckt, die anderen auch zu verstehen. Und wenn du dich selbst verstehst, ist es dir dann wirklich genug irgendwann.
Ich merke, dass bei mir ist es auch so eben gegenüber anderen spirituellen Lehrern. Also, dass ich irgendwie dann immer versuche, die einzuordnen und dann sind dann so Begriffe wie authentisch, aber was ist das eigentlich wirklich authentisch? Ne? Aber ich merke nur, man kriegt ja nur bestimmte Aspekte von den Menschen mit, yes, die einen gerade in dem Moment ansprechen. Und anderes versucht man vielleicht auch sogar wegzurationalisieren oder zu verstehen, ohne es wirklich zu verstehen.
Wie findet denn eine Begegnung statt? Wie findet ja, und das haben wir ja vorhin auch schon erörtert, als ein sich Treffen von unbewussten und energetischen Phänomenen. Und was diese energetischen Phänomene oder die Resonanz ist, ist immer die Entsprechung zu sich selber zu suchen. Daher auch der Hinweis, dass Partner sich immer als möglichst identisch mit sich selber finden, weil wozu sind sie sonst in Resonanz? Sonst würde es bedeuten, man zieht immer Gegensätze an. Das habe ich für mich erforscht, dass es nicht wahr. Zumindest in Bezug auf Menschen, auf uns und auf Tiere auch, in Resonanz zu uns, Pflanzen auch ebenso. Also wir treffen uns genau genommen immer nur selbst und wir suchen uns auch immer selbst und wir suchen uns auch immer nur selbst in dem sogenannten Anderen, der wir eigentlich selber sind. Wir suchen dieses uns kennen, uns treffen, uns dann heil werden in all dem, was uns begegnet. Das ist eigentlich der Hintergrund dafür, auch das zu wissen, was in dem Anderen ist. Und natürlich auch dann für dich jetzt, du willst dann jetzt schauen natürlich auf bestimmten Ebenen, wie ist denn jetzt, weil du dich ja mit Lehrern beschäftigst und die interviewst und auch ihnen die Möglichkeit gibst, dass sie ein Forum haben, wo sie sich präsentieren können, dass du natürlich wissen willst, wen präsentiere ich da eigentlich und ja, worum geht es dem und wie ist der Ausdruck. Aber es ist immer trotzdem noch gemessen an dem, wie du dich ja, erfahren und erkennen willst. Auch wenn du sagst, ich brauche das dafür. Ja, ist dennoch im Hintergrund eigentlich der Grund, dass du dich darin deutlicher spiegeln willst. Und du bist nicht ohne Grund immer mit vielen Erwachten, sogenannten und Erwachten und Nicht-Erwachten zusammen. weil du dich noch tiefer finden willst auch.
Ja, es ist eben auch, was ist, also was kann von dem anderen kommen oder welcher Impuls kann von dem anderen kommen, der mich vollständiger macht oder besser verstehen lässt oder einen Wegfall von Identifikation bewirkt.
Genau, genau. Das ist das. Und wichtiger wäre natürlich in dem Zusammenhang die Wahrheit, dass niemand dir irgendwas geben kann von außen. Niemand macht dich vollständig, aber du kannst durch einen möglichen anderen in dir selbst sehen, was da vollständig ist oder eben auch nicht. Ja. Da so haben wir ja den Maßstab, wenn wir anderen begegnen und sehen, nur das nervt mich an dem anderen, das stimmt ja überhaupt nicht, dass man dabei sich sehr genau schauen muss, inwieweit man das als Tendenz auch hat. Und in Bezug auf Polaritäten, welche Seite hat man? Die gelebte davon oder die zurückgehaltene, die verdrängte? Ja. Und die Polaritäten und die Qualitäten selbst ja auch, wenn ich jemandem begegne, der von sich sagt, ich bin Freiheit selbst, es spiegelt dir das ja dann deine eigene Freiheit wieder. Aber geben kann sie dir ja niemand. Deswegen ist es wichtig, sich selbst zu verstehen. Also das ist das Wichtigste. Und in dem Sinne, das war ja auch ein Teil deiner Frage, ist es möglicherweise eine Ablenkung? Ist es schon? Oder wir könnten sagen, das ist noch nicht ganz vollständig, dass du sagst, es ist so wie ich bin, genügt es mir. Ja? Also wie du ja selbst sagst, du willst sehen, welche Aspekte in dir noch nicht sind und oder welche es auch schon sind.
Ja, aber da kann der andere mir doch auch einen Impuls für geben, ne? Einen Hinweis oder was in seinem Leben wichtig ist, wo er besonders darauf ausgerichtet ist, kann bei mir was kann mir was klar machen oder kann mich in eine Richtung bringen, die für mich gut ist.
Wenn du es für dich noch nicht klar hast, deswegen sage ich ja, das sind dann Ausdruck von einem Defizit, dass man meint, aha, mir fehlt noch was, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, vielleicht sagt mir jemand anders, wie ich es machen kann oder nicht machen sollte. Wenn du aber für dich die Gewissheit hast, welche Öffnung, nehmen wir jetzt mal das selbst in dich oder die Art und Weise für dich stimmt und du das nicht aus dem Blick verlierst, weil du einfach sagst, wow, dass wenn ich mich da hinein nur öffne, in welcher Weise auch immer, dann brauche ich nichts anderes. Dann hast du die Orientierung nicht mehr.
Ja, aber sich dem selbst öffnen, das hört sich so allgemein an, finde ich.
Also, ja, aber ich sage ja auf die Weise, die für dich stimmt und für dich das bewirkt, dass du für dich sagen kannst, das ist ein Wert. Ich könnte dir auch sagen, frag dich, wer du bist. Wer bin ich? Oder geh in dein Herz. Oder sei präsent, wie wir es vorhin auch bei der Mira gesagt haben. Oder wenn es deines ist, dass du gerne in Liebe zerfließt, ja, dann liebe, wie verrückt. Ja? Oder öffne dich der Liebe. Oder jemand, der für dich diese Liebe in dir zum Vorschein bringt. Als Spiegel, als Resonanzspiegel. In jedem, dem wir begegnen, finden wir uns ja selbst wieder, wie eben schon gesagt. Also das ist die Erforschung, die man in sich selbst ja machen muss, in seinem Allerinnersten. In welcher Weise öffne ich mich meiner Natur? Was entspricht mir? Also wie ticke ich? Bin ich jemand, der aktiv ist, wie wir es vorhin hatten im Gespräch? Dann kann ich nicht sagen, ich sei entspannt und sei einfach nur da und so weiter, weil dann bist du überschwemmt von Aktivität des Denkens und den ganzen Mechanismus damit. Also muss man eine Lösung finden in Bezug auf das Denken, damit das Denken dich nicht dominiert. Also brauchst du einen aktiven Vorgang, der das Denken beschäftigt, in irgendeiner Weise. Das könnten zum Beispiel Mantren sein, wenn jemand darauf steht. Ich vergebe sowas ja nicht, aber wenn jemand dann eine Resonanz dazu hat, ich kenne viele, die im Satsang sitzen und ich sehe, dass die mit ihren Mantren da sitzen. Ja? Ich könnte natürlich sagen, brauchst du nicht hier, weil ich ist stille, warum, was willst du noch dahin kommen, was schon ist, aber das ist, was den Menschen dient und die machen das. Und das sind aktive Menschen. Also insofern muss jeder seine Entsprechungen suchen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, mach doch das. Ich kann natürlich sagen, die Möglichkeit besteht, das zu nutzen. Aber ob das dann das für dich ist, musst du ja für dich selber herausfinden. Ausprobieren und gucken, so zeigt sich mir jetzt Qualität, die ich will? Oder bin ich dauernd abgelenkt verfange mich dann doch in allen möglichen Szenarien und habe eigentlich keinen Raum für das. Und dann ist es nicht das. ja, für dich oder nicht die Art des Ausdrucks von dir, dich dem zu öffnen. Daher bin ich damit sparsam und mache das mehr allgemein. Aber wenn jemand fragt, dann schauen wir. Ja, können wir schauen.
Ja, für mich war es so, dass ich gestern durch ein Interview, was ich gestern Abend geführt habe, dass ich darüber dahin gekommen bin, eigentlich wirklich zu gucken, wie ich fühle und was ich fühle. Okay. Und dass da, da bin ich irgendwo hingekommen, was ich nicht vermisst habe, aber was sich dann, was sich doch vollständiger anfühlt, wenn ich meine Aufmerksamkeit mehr auf die Gefühle lenke und wirklich gucke, was für Gefühle sind da und die auch benenne, sondern nicht einfach immer nur so diffus halte.
Das mag dann sinnvoll sein für dich jetzt, wenn du vorher da den Kontakt, wie du ja sagst, so nicht hattest und oder dich auf diese Ebene nicht oder in dieser Ebene nicht geöffnet hast. Aber das ist ja eigentlich eine Vorstufe für Sadhana. Also das ist für mich keine Sadhana. Das ist einfach nur von der Ebene weg, wo man nicht gefühlt hat oder so nicht, jetzt dann in dieser Weise oder überhaupt zu fühlen, sodass man sich dem öffnen kann und nicht das Gefühl hat, man weiß gar nicht, was hier passiert und was dann das System braucht. Ja? Aber daraus dann zu entfalten, welche Art und Weise ist es denn jetzt, die jetzt dann in Bezug auf Gefühle fühlen, als neue Qualität, dich in eine andere Form der Öffnung in dich selbst hieft. Ja? Das wäre dann zum Beispiel, wie erwähnt, eben dann vielleicht, wenn das Liebe ist oder der Frieden, dass du dich vielleicht sogar für eine Weile an ein Gefühl heftest und sagst so, also ich nehme jetzt das Resultat davon, was eigentlich ist, wenn ich mich auf das Höchste besinne. Ich nehme jetzt nicht das Höchste, sondern ich nehme ein Resultat davon. Das wäre dann Frieden oder Glückseligkeit, sofern sie in dir so auftaucht, oder ein Gefühl von Liebe. Das ist eine Möglichkeit, auch wieder nur eine Vorstufe. Ja. Also fühlen ist eine Vorstufe und ist eine wichtige Bedingung dafür, dass man weiß, was im System läuft. Und dann muss man schauen, wie nutzt man es weiter in Bezug auf Sadhana oder Öffnung in das, was man ist. Es wäre jetzt für mich keine Praxis, um dich in deine Natur zu öffnen, das immer nur zu machen. Auf keinen Fall. Aber ich sage deswegen nicht, es ist nicht sinnvoll zu fühlen, weil das tun wir ja. Weil Gefühle sind immer da. Und wenn wir nichts dem entgegensetzen, ja, haben sie den Raum, den sie brauchen, um da zu sein und dann wieder zu vergehen. Ja. Angenehme und auch unangenehme. Wenn ich mich jetzt in einer Form von Praxis auf das Höchste besinne, nehmen wir das mal einfach, bin ich darauf ausgerichtet und das ist meine Aktivität. Da kann ich dann nicht, wenn ich davon fasziniert bin und das regelmäßig praktiziere, gleichzeitig verhindern, dass bestimmte Gefühle sind. Die dann da sind, werden dann dir sichtbar. Aber sie haben dann nicht diese Intensität, die sie haben, wenn du dich direkt auf sie besinnst. Das ist der Unterschied. Aber wenn du dich auf das Höchste besinnst, hast du das Höchste im Blick, den Frieden, der daraus resultiert. Du besinnst die Persönlichkeit nicht mehr und die Gefühle können da sein. Du hast praktisch alles. Daher verweise ich immer wieder drauf, besinne dich auf das Höchste. Und dann hast du das ganze Paket, Sparpaket inklusive. Ja. Inklusive der Garantie. Lebenslange Garantie. Ja. Aber das mag, wie gesagt, wenn das für dich jetzt super ist, würde ich das praktizieren, aber du wirst sehen, das ist eine Weile sehr gut und dann erfährst du die Tiefe vielleicht von Empfindungen, die du so nicht hattest oder siehst Aspekte, die du vorher nicht gesehen hast, siehst vielleicht auch Einschränkungen, die du vorher nicht gesehen hast und Möglichkeiten. Aber das ist selbst in irgendeiner Phase dann zu Ende. Das führt dich dann nicht weiter. Aber du hast dann für dich bewusst die Möglichkeit, dass du weißt, okay, Gefühle, die da sind, die unterdrücke ich nicht, möglicherweise. Ja.
Ich kann mich ja immer fragen, wer hat die Gefühle? Das ist schon fast automatisch.
Ja. Aber das wäre dann die Taktik, dann, wenn ein Gefühl auftaucht, fragst du dich gleich. Stehst du? Dann bist du nicht in der Art, dich auf dauernd Gefühle zu besinnen.
Es kann ja beides da sein, das Gefühl fühlen, aber gleichzeitig.
Absolut. Absolut. Aber es ist immer die Frage, was man will, was möchte man und wie viele Jahrhunderte hat man Zeit, seine Natur zu verwirklichen? Was ist die beste, schnellste, wirksamste, berührendste, sage ich auch, Möglichkeit, das zu tun? Wie gesagt, nichts gegen Gefühle. Die brauchen ihren Raum. Und das ist ja ein Hinweis des Systems für uns, für viele Dinge, die für uns stimmen oder nicht stimmen. Also ein Maßstab für uns. Eine Hilfe. Aber es ist nicht, was wir sind. Selbst das Gefühl von Glückseligkeit sind wir ja nicht. Was wir wirklich sind, ist drastisch gesagt jenseits von jedem Gefühl. Und da zu sein heißt, keine Einschränkungen auszudrücken. Also Gefühle nicht zu unterdrücken, Gedanken nicht zu unterdrücken, nichts zu unterdrücken. Das kann man eigentlich nur aus der Position.
Findest du es auch angebracht, die Gefühle zu benennen? Oder ist das schon ein Gehen in die Geschichte?
Jedes Mal, wenn du das tust, bist du in der Geschichte. Würde ich nicht empfehlen. Anfangs mag es sinnvoll sein, wenn man die Kenntnis sich hat von dem, was in einem läuft. Dass man sich darin erforscht und das sieht. Und dann sagt man, aha, das ist das und das ist das und das läuft in mir und ich bediene das dadurch und es gibt mir dieses oder es ist ein Handicap für mich, was auch immer, oder es erweitert mich. Das ist gut. Aber dann Name und Form alles zu lassen. Wir brauchen ja nur, wir brauchen nur einen Begriff für irgendwas und schon ist die ganze Geschichte mit dabei, die da dran hängt. Ja. Also meine ältere Schwester hat mir das mal vor Augen geführt, als wir den Haushalt meines Vaters aufgelöst haben. Und sie hat wirklich also Massen mitgenommen von Sachen. Ich habe gesagt, ich brauche es nicht, ich will alles, ich will gar nichts. Drei oder vier Bücher, die ihr geschrieben hat, habe ich mitgenommen. Sie hat alles mitgenommen, alles Mögliche. Meine jüngere Schwester auch, aber nicht so viel wie sie. Und eines Tages, ein, zwei Jahre später, haben wir uns getroffen, habe ich gesagt, ne? Wie ist es denn mit dem Ganzen, was du da so mitgenommen hast und so weiter? Hast du schon alles durchgesehen und so? Und dachte ich, ja, aber ich habe nur einen Becher in die Hand genommen und dann habe ich auf den Becher geguckt und da kam die ganze Geschichte hoch von meinem Elternhaus und alles, was da war. Und es war grauenhaft. Es war grauenhaft. Dass man als Hinweis, was ein Name bewirkt. Ja. Da hängen Geschichten dran. Also, anders gesagt, wenn ich jetzt Trauer sage, wie geht es euch da? Und Liebe? Keine Unterschiede? Verzweiflung? Ja, Claudia, du schüttelst sofort den Kopf und du gibst dir gar keine Zeit, das zu spüren.
Nein, weil ich da in einer Stimmung bin.
Ah ja, okay, gut. Aber ich bin auch in einer guten Stimmung. Wenn ich Verzweiflung sage, ist die Energie von Verzweiflung da. Die kommt sofort da, ist auch im Raum. Wenn ich sage Liebe, ist Liebe, ist sofort Liebe da. Oder Frieden.
Also ist doch gut zu benennen.
Glückseligkeit? Nein, fürchterlich. Im Satsang ist gut. Wenn bestimmte Ebenen erreichen will, in der Meditation zum Beispiel oder im Gespräch dann auch, jeweils dann, wenn der Begriff fällt oder es darum geht, so schau doch, öffne dich doch der Liebe. Und dann ist es schon gesagt im Grunde genommen, dann braucht man es fast gar nicht mehr tun. Das ist meine Erfahrung. Ein Begriff im Raum, der füllt den ganzen Raum. Ja.
Ich merke die ganze Zeit, dass das Bedürfnis nach gesehen werden, nach Aufmerksamkeit.
Ja.
Und das ist schon eine ganze Weile da und dann war ein langes Gespräch und ich konnte nicht mehr aufmerken.
Ja.
Und da würde ich gern den Fokus drauf legen.
Den Fokus drauf legen, was der Grund dafür ist, dass du Aufmerksamkeit willst.
Wie sich das auflösen könnte.
Ja, dass du schaust, was du dir davon versprichst, dass du Aufmerksamkeit möchtest. Aber von wem du sie gerne hättest. Und dann ist es ja so, dass du sie irgendwann mal, wenn das in dir ist, als Thema von allem und jedem Umstand möchtest, was ja jetzt passiert. Aber ursprünglich war das wahrscheinlich in einer Zeit, wo du noch nicht reflektieren konntest. Und da die brauchtest, also die Versuche, Aufmerksamkeit zu bekommen, weil du dich ansonsten da völlig fehlverstanden oder fehlgelebt wiedergefunden hast. Also sind das meistens die Eltern oder das Nicht-Vorhandensein von Eltern oder von einem Ersatz, der, ja?
Ein Fehlen, ein Gefühl von Manko, ein Gefühl von, ja, das ist schon sehr lange da, taucht immer wieder auf.
Ja, das grundsätzliche Manko, was wir haben, also das, was ich eben sagte, ist schon, wie sich das grundsätzliche Manko, was wir haben, in der Praxis auswirkt. Ja, das wäre möglicherweise eine praktische Erfahrung, wo du gesehen hast, du wirst nicht gesehen. Ja, bist nicht anerkannt. Du bist nicht hübsch genug, vielleicht als Baby. Und die sagen als erstes, ich kenne das von anderen, wo dann die Eltern gesagt haben, oh mein Gott, wie sieht die denn aus? Ja, das reicht. Ja, das reicht schon. Das heißt, du kommst in dir voll und das erfährst du nur, die Qualität von Minderwert hoch. Aber die muss in dir sein, damit das passieren kann. Also passieren tut es schon. Wann immer du glaubst, dass du diese Form bist, ein Ich bist, bist du reduziert um deine Natur. Das ist das Gefühl von Minderwert, das du hast, und das musst du in irgendeiner Form ausgleichen. Und dann wird dir in deinem Leben immer wieder begegnen, dass du es nicht wert bist, dass du nicht okay bist, dass dir was fehlt. Ja? Liebe fehlt, Aufmerksamkeit fehlt, Kümmern also, fehlt,
so
Kummer.
Wenn ich mich identifiziere, wird das Gefühl da sein.
So, ja. Okay. Ja. Ja. Yes. Bis du es nicht durchschaut hast, sodass weitestgehend die Struktur, das immer von anderen bekommen zu müssen, wegfällt. Aber es wird, solange du nicht weißt, wer du bist, wirklich, dass sich das umgesetzt hat, wirst du in einem Defizit leben. Aber das reduziert sich um die Öffnung von dir in das, was du bist.
Wird weniger.
Yes. Ja. Ja. Bist du nachher noch da?
Ja.
Weil jetzt ist gerade Zeit, wenn ich jetzt weitermache, schaffen wir es nicht mehr zum Essen zu gehen. Wir haben den Inder schon an sein Limit gebracht mit dem Essen heute. Gerne nachher nochmal dann, wenn da noch Fragen sind dazu.